Dessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit herzlich willkommen zum Unterdessen bei Radio Frei auf der Frequenz 96,2. Zum Unterdessen am Dienstag, den 14. April. Mit mir im Studio ist Asmus.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid heute Morgen einigermaßen trocken durch den Morgen gekommen. Es ist ja noch ein bisschen regnerisch draußen, wenn ich so draußen die Leute sehe, die laufen entweder mit Regenschirm durch die Gegend oder versuchen so schnell wie möglich durch die Gegend zu kommen. Also nicht schönes Wetter, um draußen zu sein.
Aber anscheinend ein ganz normaler April, würde ich sagen.
Ja, der April macht nun mal, was er will, wie man im Volksmund nur weiß.
Ja. Was erwartet uns denn heute in der ersten Stunde beim Unterdessen?
Wir haben wieder mal Herrn Jörimann mitgebracht, mit aus neutraler Sicht. Das folgt gleich nach einem Veranstaltungstipp von jemandem hier aus dem Radio Freihaus. Da hast du mal was mitgebracht, und zwar Musik.
Genau, von der Band Salbox. Aber da kommen wir gleich zu, das sage ich dann an. Wir haben außerdem in der ersten Stunde noch die Rubrik Kulturfragmente, Überreste und Relikte aus dem Schauspielhaus.
Dann haben wir heute wieder mal ein Kalenderblatt zum heutigen 14. April. Ich verrate noch nicht mal genau, worum es geht. Man muss ein bisschen Spannung aufbauen, so ein bisschen Dramaturgie im Radio.
Absolut. In der zweiten Stunde kommen wir dann zu einem etwas längeren Zeitzeugengespräch. Liliana de Monte, die wir als hochbetagte Frau, also ein paar Leute aus dem Radio letztens Ende März, bei einer Bildungsreise in Italien kennengelernt haben, erzählt, wie sie als junges Mädchen 1943 ein Massaker überlebt hat. Das geht ein bisschen länger, da machen wir noch ein bisschen, dann auch eine Musikpause zwischendurch.
Und danach haben wir uns Teilnehmer oder, ich würde mal sagen, Mitorganisatoren einer Demonstration vom Freitag, und zwar Take Back the Night, organisiert vom feministischen Kolleg, von einer feministischen Gruppe hier an der Uni Erfurt. Da haben wir uns zwei Leute eingeladen, um mal ein bisschen drüber zu reden, worum es eigentlich bei dieser Demo am Freitagabend, soweit ich es jetzt im Kopf habe, müsste Freitagabend gegen 19:30 fängt es an, sein, worum es da überhaupt geht.
Da bin ich gespannt. Fangen wir jetzt mit einem Veranstaltungstipp an. Und zwar Post-Punk und Elektropop gibt es morgen Abend im Erfurter Norden. Zwei Bands spielen im Club Frau Korte in der Magdeburger Allee 179. Den Anfang macht um 20 Uhr Salvox, ein Projekt, welches es seit 3 Jahren gibt. Und damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was euch erwartet, hier gibt es einen Song von Salvox, Ice Machine, ein Cover eines früheren Depeche Mode Stücks. Und nochmal zur Info, morgen am 15. April um 20 Uhr in der Frau Korte gibt es die Bands Salvox und Die Anstalt. Salvox mit Ice Machine.
Thank you. Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Die Globalisierung hat verschiedene Gesichter, unter anderem in Nigeria, wo die Legion der Absenderinnen von betrügerischen E-Mail-Nachrichten im Stil von «Ich möchte Ihnen, und zwar nur Ihnen und ausgerechnet Ihnen, die 5 Millionen Euro vermachen, welche mein verstorbener Ehemann mir hinterlassen hat» oder all die anderen Kontaktangebote und so weiter, die werden nun in anderen Fabriken beschäftigt, und zwar nicht hauptsächlich im Sektor Betrügereien. Da hat sich zwischen Kambodscha, Thailand und Myanmar ein neues Weltzentrum herausgebildet, sondern in der Fütterungsindustrie für die US-amerikanischen Rechenzentren. Zur Verdauung dieser Nahrung verwenden die Hochleistungschips als Enzyme die Programme, die irgendwo erarbeitet wurden und sich in der Zwischenzeit vielleicht sogar selber produzieren und reproduzieren. Das Ergebnis sehen und erleben wir täglich in unzähligen Bereichen des Alltags. Spektakulär wird es dort, wo die Rechner ihre Prozesse und Informationen kombinieren mit den Erkenntnissen aus dem Datenverkehr, der den großen Datenkraken von den Internet- und Telekommunikationsgesellschaften mehr oder weniger ungefiltert zur Verfügung gestellt wird. Die Datenkraken kontrollieren diesen Verkehr über ihre Plattformen zu schönen Teilen selber. Da braucht man den Telekommunikationsgesellschaften keine Vorwürfe zu machen. Der Rest wird eher von interessierten Staaten extrahiert, welche die Telekommunikationsunternehmen mit den bekannten Begründungen der nationalen Sicherheit jederzeit zur Herausgabe welcher sensibler Daten auch immer zwingen können. Und ich hoffe, dass wir uns mindestens in diesem Punkt einig sind. Die Bedrohungen für die nationale Sicherheit waren noch nie so umfassend und permanent wie heute. Also haben die Telekommunikationsgesellschaften mehr oder weniger eine Standleitung ins Verteidigungsdepartement und zum Staatsschutz, mindestens in den Vereinigten Staaten. Wie der Stand der Dinge diesbezüglich in Europa ist, kann ich nicht sagen. Ich vermute auch nicht viel anders, einfach etwas komplizierter, weil die europäischen Staaten nach wie vor auf einer Art von Souveränität beharren, sodass eine EU-weite Koordination nicht ganz einfach ist. Die Kommunikation über Satelliten vollends wird sowieso über eine weitere Standleitung von den Betreiberinnen der Satellitennetze an die zuständigen staatlichen Stellen weitergeleitet. Das erlaubt auch den aktuellen Stand der Kriegstechnik, wo solche Dinge seit einiger Zeit in der Ukraine und im Nahen Osten ausprobiert werden. Wenn ich also jemandem raten müsste, wirklich geheime Informationen zu übermitteln, so würde ich irgendeine Form von Nachrichten auf den öffentlichsten und oberflächlichsten Informationskanälen vorschlagen, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter. Anders ist eine gewisse Privatsphäre nicht mehr zu gewährleisten. Unternehmen dagegen, welche ihre Nachrichten vor der Konkurrenz schützen müssen, denen muss man zu mit Bleimänteln umhüllten Kabeln raten bei der Übermittlung. Allenfalls bieten noch Brieftauben eine Alternative. Kuriere auf jeden Fall. Und als Trägermedium drängen sich physische Medien auf wie Papier und Bleistift oder Tinte. Alles andere geht auf direktem Weg zu den Geheimdiensten und zu denen, welche sich von ihnen bedienen lassen. Uns als normale Privatpersonen braucht das nicht zu kümmern. Wir sind nicht wichtig. Höchstens als Masse, als ökonomischer Faktor, weniger als Produzentinnen, als vielmehr als Konsumentinnen. Da hat der moderne Mensch seine Rolle auf der Weltbühne gefunden. Und hier schaut auch kein Schwein hin, korrekter. Hierfür interessieren sich nicht die Geheimdienste, sondern das Marketing. Und natürlich wiederum die Scam-Industrie. Ich selber erhalte neuerdings recht zielgenaue Rechnungen und Mahnungen für Dienste, die ich tatsächlich zu bezahlen habe. Zum Beispiel für Domain-Registrationen. Da muss ich tatsächlich ein zusätzliches Auge öffnen, um solche Dinge zu kontrollieren. Aber das ist wohl die moderne Condition humaine, die Lebensbedingungen für den modernen Menschen. Damit hatte man nicht gerechnet, als man sich von der Ausbreitung des Internet und von der Entstehung aller Arten von Computerprogrammen einen ungeheuren Anstieg an Freiheit und an Gestaltungsmöglichkeiten erhoffte. Aber das sind Details. Wichtig ist, dass jede und jeder Einzelne bei Bedarf bis auf die Unterhosen der eigenen Computerfestplatte oder des eigenen Mobiltelefongerätes ausgespäht werden kann. Bei Bedarf, wie gesagt. Wo das alles hinführen soll, weiß ich nicht. Und es interessiert mich auch nicht besonders. Seit ich so einigermaßen meinen Frieden gemacht habe mit der Welt, in der ich lebe, und zwar in dem Sinne, dass es vielleicht tatsächlich kein richtiges Leben im Falschen gibt, dass ich andererseits keine Alternative habe zu mir selber und zu meinem Leben, dass ich also zwangsläufig das einzige Leben lebe, über das ich verfüge, woraus sich leicht ableiten lässt, dass dieses nicht nur das einzige, sondern damit auch das Richtige ist. Seither also berühren mich solche Einsichten nicht mehr persönlich. Ich möchte nur gerne einigermaßen auf dem Laufenden bleiben, was so der neueste Stand der Dinge ist. Und ich möchte auch, dass es nicht jedes Mal einen Krieg braucht, um mir so etwas zu demonstrieren. Ich bin ein begeisterter Anhänger des Friedens. Im Moment sehe ich allerdings keine Alternative zur Aufrüstung angesichts der technologischen Übermacht, den die Vereinigten Staaten und Israel gerade sehr unverhohlen demonstrieren. Die Lastwagenhupe hat zwar die akute Kriegsführung im Moment gerade eingestellt, aber wenn der Zionist Netanyahu den US-Amerikanern wieder etwas flüstert, nehmen die Luftangriffe wohl wieder auf. Deshalb volle Investition voraus in Datenzentren, Hochleistungschips, alternative Energien und in die Kriegstechnologien für den Luftraum. Ich denke dabei in erster Linie an die Frequenzen, auf welchen die Drohnen gesteuert werden. Möglicherweise fliegen die unterdessen schon unabhängig von einer permanenten Steuerung, wenn man ihnen zu Beginn die richtigen Koordinaten eingibt. Vielleicht können die auch autonom Ausweichmanöver fliegen, dann muss man halt auch noch andere Abfangnetze spannen. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass so etwas hohe Priorität hat. A proposito, erinnert ihr euch noch an das Geheule, das von den baltischen Staaten und auch von den übrigen europäischen Medien jeweils in Gang gesetzt wurde, wenn russische Flugzeuge auf dem Flug von St. Petersburg nach Kaliningrad jeweils kurz deren Luftraum verletzten? Und erinnert ihr euch auch an das Geheule, welches die baltischen Staaten und die übrigen europäischen Medien in Gang setzten, als ukrainische Drohnen zu Hunderten durch den baltischen Luftraum flogen, um Angriffe auf russische Erdölanlagen bei St. Petersburg auszuführen? Nein, ihr erinnert euch nicht. Das ist auch kein Wunder, denn es piepste keine Sau. Dabei lag in dieser Luftraumverletzung durch die Ukraine, genauer in der wohlwollenden Tolerierung dieser Luftraumverletzung durch die baltischen Staaten, ein eindeutiger Grund für eine Kriegserklärung der Russen gegenüber der NATO vor. Besser kann man es nicht haben. Und erinnert ihr euch an das Geheule vor allem von den Polinnen über die Angriffspläne der Russinnen auf die NATO? Ja, daran mögt ihr euch wieder erinnern, denn das war und ist nach wie vor unüberhörbar. Nicht, dass ihr jetzt etwa meint, ich würde einen Krieg zwischen Russland und der NATO für wünschenswert halten, bewahre. Ich weise nur darauf hin, mit welch unverfrorener Schlagseite im Westen über den Krieg in der Ukraine berichtet wird. Das alles nennt sich am Schluss sogar Journalismus und beruft sich in der Selbstlegitimation auf die 1000 Journalistinnen, welche jedes Jahr von autoritären Regierungen verhaftet oder umgebracht werden. Nur damit im Westen diese Sorte von Journalismus sich eben noch Journalismus nennen darf. Das ist seltsam. Eine weitere Blüte der Berichterstattung ist mir anhand der neuesten Mondmission der US-Amerikaner aufgefallen. Noch nie waren Menschen so weit weg von der Erde, habe ich gelesen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern fast unisono. Und ebenfalls gelesen habe ich nicht ein oder zweimal, sondern unzählige Male, dass noch nie vor diesen vier sympathischen Astronautinnen ein Mensch die Rückseite des Mondes mit eigenen Augen gesehen habe. Dagegen steht auf irgendeiner Webseite der US-amerikanischen Weltraumbehörde zu lesen, dass das Kommandomodul allein der bemannten Apollo 10-Mission im Jahr 1969 den Mond gut 30 Mal umkreist hatte. Was die wohl für eine Umlaufbahn hatten, wenn sie keinen Blick auf die Rückseite des Mondes werfen konnten? Quatsch, es handelt sich einfach um Bullshit, der zeigt, dass auch heute noch Journalisten nicht einmal ChatGPT zu Rate ziehen beim sich gegenseitig abschreiben. Ich staune auch ein bisschen über die Berichterstattung über den Krieg der USA gegen den Iran. Es geht hier schließlich nicht um Sympathien oder Antipathien gegen das eine oder andere Land bzw. seine reaktionäre und theokratische Regierung, sondern es geht darum, dass die aktuell dominierende Supermacht nach Lust und Laune einen Krieg anzetteln kann, ohne dass dagegen Proteste laut werden. Die Vereinigten Staaten können sich nicht nur alles erlauben, sondern sie tun es auch. Das ist die Einsicht, und die Einsicht wird in keiner Art und Weise getrübt von Hoffnungen wie, dass die Lastwagenhupe die Zwischenwahlen im Herbst verliert oder dass irgendwann in ferner Zukunft wieder ein demokratischer Kandidat zum Präsidenten gewählt wird oder, noch verrückter, eine demokratische Kandidatin. Eine Präsidentin aus den Reihen der Demokraten wird sich in der Tendenz nicht anders verhalten als die Lastwagenhupe, nur ihre Kommunikationsabteilung wird die Sache etwas feiner verpacken und dafür ein paar Dutzend von jenen Journalistinnen anstellen, welche ihren Beruf im stolzen Bewusstsein ausüben, für die gleichen Dinge zu kämpfen, für welche ihre Berufskolleginnen in sogenannten autoritären Ländern gestorben sind. Über diese Phase sind wir im Westen tatsächlich längstens hinaus. Wir brauchen keine Gefängnisstrafen mehr, die Berichterstattung ist freiwillig einseitig. In solch düstere Überlegungen hinein scheint die Nachricht vom Wahlsieg der Opposition in Ungarn wie ein helles Licht. Der aller Voraussicht nach neue Ministerpräsident Péter Maghiar hat sicher schon mal den richtigen Namen für einen Ungarn. Aber seine politische Heimat muss er erst noch finden, beziehungsweise sie liegt in erster Linie im Kampf gegen das System Orbán. Für einmal steht nicht die Wirtschaftspolitik im Vordergrund, sondern die großen Aufräumarbeiten, das heißt Entfernung möglichst aller Orbán-Gefolgsleute aus den leitenden Funktionen mehr oder weniger überall im Staat und in den Medien, eine ganze Reihe von Verfassungsreformen, um den auf Orbán maßgeschneiderten Filzanzug abzulegen und so weiter und so fort. Realistischerweise wird sich Maghiar irgendwo in der Mitte einreihen, auf europäischer Ebene ungefähr in jenem Block, dem er bereits angehört, also bei der Volkspartei des bayerischen Lobbyisten Manfred Weber. Insgesamt aber auf jeden Fall ein Fortschritt, und zwar einer, bei dem die politische Rechte in Europa feuchte Augen bekommt. Nicht mit Tränen der Rührung, sondern der Enttäuschung. Guten Tag.
Und guten Tag zurück an Albert Jörümann in der Schweiz für den Kommentar aus neutraler Sicht. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann dies auf unserer Internetseite tun. Und wer darüber hinaus noch die letzten 20 Jahre nachlesen möchte, kann dies auch gerne tun. Wir machen eine kurze Musikpause und für mich geht es so ein bisschen zurück in meine Kindheit. Und zwar mit Annette Lüsan, Das Gefühl.
Wieder schleicht es sich von hinten an. Und es fragt mich, ob es helfen kann. Es umschmeichelt mich mit Plüsch und Samt und sagt, schau dich mal an. Das Gefühl ist aus der Kiste raus und es sieht wieder so blendend aus. Und das Leben wird zum Warenhaus, ich behalte es gleich an. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht mein Stil, das Gefühl steht mir nicht. Ich schau mich nur um, schau mich nur mal um. Es beschleicht mich wieder das Gefühl, fragt mich leise, was ich wirklich will. Und dann schickt es mich in den April und sagt, haben wir nicht da. Das Gefühl ist wie der letzte Schrei, kaum verschwindet es und geht vorbei. Dann verlacht man es und denkt dabei, ach wie dumm ich doch war. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht mein Stil, das Gefühl steht mir nicht. Ich schau mich nur um. Schau mich nur mal um. Das Gefühl ist aus der Kiste raus. Und es zieht mir schon die Schuhe aus. Doch das Leben ist kein Warenhaus, denn es nimmt nichts zurück. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht mein Stil, das Gefühl steht mir nicht. Ich schau mich nur um.
Ja, Annette Lüsan höre ich immer noch, immer mal gerne, aber eher so das Frühere von ihr. Wir kommen zum Kulturfragmente-Segment in diesem Unterdessen. Und zwar hören wir heute Folge 14, Der Menschenfeind, ein Programmheft aus 1989. Wer das übrigens sich auch einmal ansehen möchte, was hier immer beschrieben wird in dieser Rubrik, der kann dies auch auf unserer Internetseite tun. Wir haben da einen Sammelartikel, der heißt Kulturfragmente, Überreste und Relikte. Und da kann man auch ein Foto von dem sehen, was besprochen wird. Folge 14.
alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft. Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente. Über Reste und Relikte.
Björn, du hast uns mitgebracht, ein Programmheft.
Genau, aus den 80er Jahren. Ich musste selber suchen, weil komischerweise, also in jedem Programmheft ist eigentlich vermerkt, wann die Aufführung war oder ähnliches. Hier gibt es nur sozusagen Quellen, wo die Stücke ins Deutsche übersetzt wurden. Es handelt sich um das Stück Der Menschenfeind, eine Komödie. Auffallend ist hierbei, also nach der Recherche ist es 1998 gelaufen. Es ist halt, der Umschlag ist in einer analogen Fotomontage entstanden, die halt verschiedene Schnipsel aus Magazinen, wahrscheinlich auch Aufnahmen, die in Erfurt gemacht wurden, wie zum Beispiel, wenn wir hier in Städtische Bühnen Erfurt sehen oder ähnliches, von Kostümbällen oder Punks oder wie auch immer. Also es ist sozusagen ein Potpourri von verschiedenen Themen, die wahrscheinlich Mitte bis Ende der 80er in irgendwelchen Bildformaten aufgegriffen wurden in Schwarz-Weiß, eine schöne Collage mit einem schwarzen Hintergrund, der eher dann eine grafische Akzent hat und dann ergänzt von verschiedenen Sprachfetzen, die handschriftlich dann auf diese Collage gebracht wurden. Da könnte man halt vorstellen, also erstmal wird beschrieben, der Menschenfeind-Komödie von Molière.
Molière ist als Bild mit dabei, würde genau, ich vermuten.
Ja, wir könnten davon ausgehen, weil die Perücke, die spricht schon sehr für den Urheber. Und es ist zum Beispiel hier ist ein britischer Tommy und daneben eine Schafsherde. Es gilt, sich anzupassen ohne Grollen und halt in dieser Schafsherde, die in eine Richtung läuft, ist halt ein kleines Lämmchen, was dem entgegenspricht. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen der Komödie entsprechend ein bisschen humorisiert. Dann haben wir hier oben in der Ecke Punks, die einen Mittelfinger zeigen. Mein Plan ist, denn ich kann es nicht mehr ertragen, der ganzen Menschheit Feder anzusagen. Also das unterstreicht nochmal eigentlich das Bildmotiv. Und wenn wir es aufklappen, haben wir dann eigentlich ein klassisches Programmheft. Auf der Innenseite fällt auf, dass halt alles invertiert ist. Also wir haben außen halt schwarz-weiß, so dass wir sehen und innen halt wie die Negativ-Variante davon. Man guckt halt von außen auf das reale Bild und innen ist halt sozusagen das Invertierte, auch mit dem Vorgehen, ne? Vorder-Rückseite. Die Münze hat immer zwei Seiten. Dann gibt es ein Zitat aus dem Stück. Dann wird nochmal vorgestellt, wer alles daran beteiligt ist. Das würden wir euch jetzt mal einfach inhaltlich ein bisschen ersparen, aber der Ort der Handlung ist Selimines Salon. Also wer den Menschenfeind kennt, kann damit wahrscheinlich was anfangen. Ich bin da jetzt nicht so super bewandert. Und ansonsten Namen von den Künstlern fällt mir natürlich dann als Hauptdarsteller Matthias Brenner auf, der uns auch bei der dritten Preview, glaube ich, ein Solostück dargeboten hat und Hans-Michael Schmidt als einer der bekanntesten Schauspieler des Schauspielensembles. Und dann wird Molière nochmal vorgestellt, der 1822 als erster Sohn im Januar geboren wurde von einem königlichen Hoftapezier Jean Pouquelin in Paris. Dann wird nochmal das historische Umfeld von Molière beschrieben, der insgesamt von 1622 bis 1673 gelebt hat, also summa summarum nur 51 Jahre, aber wahrscheinlich für die damalige Zeit gar kein schlechtes Alter. Es ging nochmal ums Publikum, da wurde eine soziologische Betrachtung angeführt, wo in erster Linie der Hof, die königliche Familie und all jene, die einschließlich der Mätressen in unmittelbarer Beziehung zu ihr stehen, den Anfang der Beschreibung nimmt. Dann wird die Geschichte nochmal vorgestellt. Ich glaube, es braucht halt, glaube ich, auch einfach diese Einführung, um da ein bisschen mehr reinzukommen, weil es auch dann eine Übersetzung in die Jetztzeit ist und damals halt ein höfisches Thema war. Viel mehr kriegt man aber auch nicht aus diesem Programmheft raus. Und bei der Recherche, was ich noch sagen wollte, wurde halt semi-schnell klar, dass das Programmheft, was wir hier haben, nicht das Programmheft ist, was eigentlich sonst verlegt wurde, weil dieser Umschlag habe ich nirgendwo gefunden. So, es gibt dazu ein ganz großes, wie soll ich das ausdrücken, Internet-Compendium, wo man für viel Geld solche Programmhefte bestellen kann. Und da gibt es halt auch Scans. Und da war aber nicht die Variante dabei mit diesem sehr besonders sehenswerten Umschlag.
Hast du eine Idee, woher das kommt? Dass es da so eine Alternativvariante gibt?
Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Alternativvariante ist, aber vielleicht ist das einfach auch dann eine geringere Auflage. Aber es sieht halt auch so vom Druck her und so, unterscheidet sich nicht von einer klassischen Serienproduktion. Vielleicht haben sie da anlässlich einer Premiere oder ähnliches nochmal eine Sonderedition rausgegeben. Aber es ist halt auch auffällig, dass halt nirgendwo steht, wann es verlegt wurde und wann es gespielt wurde. Es ist halt hier Heft Nummer 15, Der Menschenfeind, herausgegeben von der dramaturgischen Abteilung, Chefdramaturg Dr. Fischer, Redaktion etc. pp. 50 Pfennig der DDR hat es gekostet.
Das war das Programmheft Der Menschenfeind. Eine Komödie.
War die unvergleichliche Aretha Franklin mit ihrem Song, wie man gehört hat, Respect aus den 60er Jahren. Und wir kommen von einer legendären Frau der, ich würde mal sagen, Musikgeschichte zu einer weiteren Frau, die auch legendär geworden ist auf ihrem Feld, und zwar zu Simone de Beauvoir, die heute vor genau 40 Jahren leider in Paris verstorben ist, 1986, Entschuldigung, nicht 1800, sondern wäre es ein bisschen länger her. Vielen ist sie wahrscheinlich bekannt als Autorin und Philosophin, vor allen Dingen mit ihrem berühmtesten Werk, Das andere Geschlecht.
Genau, ich hatte sie irgendwie so unter Frauenphilosophie und abgespeichert.
Da kommen wir später hinzu, denn Simone de Beauvoir wurde 1908 in ihrer Familie geboren, die so ein bisschen kleinbürgerlich waren, haben schon in Paris gelebt. Ihre Familie väterlicherseits hatte, glaube ich, von ihrem Großvater verschiedene Ländereien in der Normandie und also im Norden Frankreichs geerbt. Nur hatte sie und ihre Familie das Pech, wenn man so sagt, 1908 geboren. Ein paar Jahre später hat die Familie, und zwar 1917, Großteil ihres Vermögens verloren. Wenn man jetzt so hört, 1917, da war doch was.
Warte, wo ist sie geboren?
In Paris.
Ah, Paris.
Nur hatte ihr Vater einen Großteil des Vermögens in Russland angelegt. Oh. Und Russland 1917, russische Revolution, Oktoberrevolution, da haben sie leider einen Großteil des Vermögens der Familie leider verloren.
Das hat man doch vor ein paar Wochen mit der Revolution.
Das war dann wieder noch vor der Oktoberrevolution. Wahrscheinlich, das war der historische Ursprung des Ganzen. Richtig. Und sie hatte aber schon, was für die Zeit noch ungewöhnlich war, eigentlich wirklich eine sehr gute Ausbildung von ihrer Familie bekommen. Also sie ist auf eine katholische Schule gegangen, aber hat schon mit so gegen 14 Jahren festgestellt, für sie ist dieses ganze Religiöse nicht, sie glaubt dann nicht so wirklich dran und hat eigentlich schon so einen inneren Atheismus, Agnostizismus gelebt und war so ein bisschen eher, ich gehe in diese private katholische Schule eher für die Bildung und nicht eher für das Katholische.
Mhm.
Von ihrer Mutter hat sie eher so den Drall für so eine Hausfrauenausbildung bekommen, weil die Familie war auch sehr konservativ, sehr nationalistisch eingeprägt, was für die Zeit auch nicht so ungewöhnlich war, aber ihre Familie war schon sehr konservativ. Sie studierte dann später an der Sorbonne, also wirklich die Top-Uni in Frankreich. Dafür muss man schon einiges in der Bildung geleistet haben, um in Frankreich auf die Sorbonne zu bekommen.
Mhm.
Und sie belegte und ihr legte in 1929 ihr Examen ab, und zwar als Zweitbeste. Besser als sie war nur Jean-Paul Sartre. Und es war quasi im Studium so eine schicksalshafte
Rivalität.
Nee, nicht Rivalität, sondern wirklich eine fruchtbare intellektuelle Beziehung, die sie eingegangen sind. Und was man auch später mitbekommen hat, weil man zu der Zeit und zu ihren Lebzeiten hat man noch so ein bisschen angenommen, dass sie so eine Schülerin von Sartre war, aber man hat in den letzten Jahren die Korrespondenz und die Tagebücher von Simone de Beauvoir gefunden. Und daraus geht hervor wirklich, dass sie als gleich ebenbürtige Partner die Philosophie des Existenzialismus vorangetrieben haben. Und zwar war das diese Beziehung von de Beauvoir und Sartre eine eigentlich recht außergewöhnliche, da sie sich eigentlich schon früh darauf geeinigt haben, nicht eine exklusive Beziehung zu führen. Das heißt, sie waren zwar in einer romantischen Beziehung, auch sexuell hatten sie Beziehungen zueinander, aber sie waren jetzt nicht exklusiv. Das heißt, sie haben sich schon früh darauf geeinigt, dass sie auch mit anderen, Sartre mit anderen Frauen, Simone de Beauvoir mit anderen Männern Beziehungen eingehen konnten. Und das rührte schon aus ihrer Kindheit, dass sie eigentlich durch diese strenge Erziehung ihrer Mutter schon einen inneren Gegenantrieb bekommen hat, eigentlich nicht auf die Rolle der Hausfrau reduziert zu werden.
Mhm.
Und wenn man Sartre und de Beauvoir hört, hört man auch im Hintergrund immer so ein bisschen, hat man das Bild von den beiden, wie sie in einem Café sitzen und über mit verschiedenen großen Denkern und Persönlichkeiten der Zeit, zum Beispiel Albert Camus haben sie dort getroffen, aber auch zum Beispiel Lacan, einen berühmten französischen Psychoanalytiker, und verschiedene Künstler der Zeit und das Café de Fleurs, wo sie da immer gesessen haben, ich glaube, das ist sehr nah an der Seine, also wirklich sehr gute Lage in Paris, da haben sie sich auch während der Nazi-Okkupation getroffen und waren dann auch im Widerstand tätig und haben so eine Widerstandsgruppe mitorganisiert und intellektuelle Kreise innerhalb der nationalsozialistischen Besetzung Frankreichs mitorganisiert. Also sie waren nicht nur intellektuell tätig, sondern wirklich auch im aktiven Widerstand gegen die Nazis. Zu ihren wichtigsten Werken gehört Das andere Geschlecht, was wir bereits angesprochen haben, was im Original Le Deuxième Sexe heißt.
Das ist das zweite Geschlecht.
Ja, das wäre sogar die richtige Übersetzung. Im Deutschen wird es immer als Das andere Geschlecht übersetzt, wobei Deuxième zweite ist schon für die Theorie, wo man, spreche ich noch später darauf zurückkomme, eigentlich die richtige Übersetzung.
Mhm.
Und sie war eigentlich schon immer auch dann später sehr politisch aktiv, hat sich zum Beispiel gegen den Kolonialismus Frankreichs vor allem in Algerien eingesetzt. Vor allen Dingen, nachdem bekannt wurde, dass die französische Besatzungsmacht in Algerien schwerste Formen von Folter und politischen Mord eingesetzt hat, um Algerien unter französischer Kolonialherrschaft zu behalten. Was zu der Zeit gar nicht so unkontrovers in Frankreich war, weil die halt ihre kolonialen Besitztümer behalten wurden. In ihrer späteren Zeit hat sie sich nicht nur mit Existenzialismus und Feminismus beschäftigt, sondern auch im höheren Alter, so in den 70er Jahren, hat sie sich auch über die Diskriminierung von alten Menschen theoretisch ausgelassen, weil sie ja selbst am eigenen Leib erfahren hat, wie ältere Menschen in der Gesellschaft behandelt werden. Also nicht nur, ich mache das mal rein theoretisch, sondern wirklich ein aus der Praxisbezug herausgenommene theoretische Denkweise, wie vor allem ältere Menschen in einer Gesellschaft, die auf Leistung getrimmt ist, behandelt werden. Sie hat halt vor allen Dingen ihre theoretischen Werke über das Alter daher mitbeziehen können, da sie Jean-Paul Sartre selbst gepflegt hat, der vor ihr gestorben ist. Und sie ist selbst 1986 in Paris gestorben, also wirklich als anerkannte Philosophin, Autorin. Das erste Werk war aber nicht das zweite Geschlecht, sondern Sie kam und blieb, wo sie von ihre ersten existenzialistischen Ideen formuliert hat und dann später Das andere Geschlecht, Die Mandarins von Paris oder Das Manifeste 343. Das sind so, also sie ist eigentlich nicht nur reine Philosophin, sondern auch sehr viel Essays geschrieben, sehr viele Romane auch mitgeschrieben. Also sie war wirklich sehr in diesem eigentlich, sie war sehr darauf aus, Philosophie nicht nur als reinen Ideentext zu veröffentlichen, sondern wirklich auch als erfahrbare literarische Idee, das dem Publikum näher zu bringen. War so ein rein formeller philosophischer Text, so ein bisschen für das Laienpublikum ein bisschen schwierig zu erfassen.
Ja, wenn man es ein bisschen ausschmückt, ist es nahbarer.
Das haben auch früher viele Leute gemacht, zum Beispiel die früheren Dialoge aus der Antike von Platon, also die sokratischen Dialoge, die könnte man auch theoretisch als Theater aufführen. Daher kommt dieses quasi ein bisschen theatermäßig Aufgeführte. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, was war eigentlich so das Besondere an Simone de Beauvoir, vor allem an ihrer Theorie, dass die denn bis heute so wirkmächtig war? Und zwar ist der zentrale Begriff nicht nur für de Beauvoir, sondern auch für Jean-Paul Sartre der Begriff der Freiheit gewesen. Und man muss sich immer bedenken, das ist eine Theorie, die im Kontext und im Nachgang des Nationalsozialismus, der Kollaboration und des Holocausts in Frankreich entstanden ist. Und vor allen Dingen die Freiheit des Individuums, sich selbst dazu entscheiden, im Widerstand und in der Kollaboration tätig zu sein. Also wirklich, ich bin als Individuum dafür verantwortlich, was ich gemacht habe. Ich bin nicht durch meine Umgebung determiniert, wie ich mich hätte entscheiden müssen. Wie zum Beispiel die gängige Entschuldigung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe ja nur Befehle ausgeführt. Ja. Da ist wirklich Simone de Beauvoir, würde sagen,
für sie ist das keine Entschuldigung.
Das ist keine Entschuldigung, weil man sich immer entscheiden konnte, nicht mitzumachen. Und zwar ist nicht nur die Freiheit ausschlaggebend, sondern auch der Begriff der Situation. Also quasi, wie in welcher Umgebung, unter welchen Bedingungen kann ich meine Freiheit wirklich verwirklichen? Und das hat sie schon in ihrem 1947 erschienenen Essay Für eine Moral der Doppelsinnigkeit quasi ausgebreitet. Und zwar sind hier die Begriffe Freiheit und Situation, also die Freiheit und die Bedingung, unter der ich meine Freiheit quasi verwirklichen kann, eng miteinander verzahnt, aber auch eine negative Art und Weise. Freiheit zu realisieren heißt nämlich immer, dass man die Situation, in der ich mich befinde, überschreite, also im philosophischen Terminus transzendiere, dass ich mich quasi nicht, meine Freiheit überschreitet quasi die Bedingungen, unter denen ich quasi lebe. Und damit kann ich auch die Ausgangssituation für mein zukünftiges Handeln verändern.
Also Freiheit bedeutet auch immer Veränderung.
Genau. Und damit ist die existenzialistische Ethik, die sie in diesem Essay formuliert, eine Kritik an vor allen Dingen Machtbeziehungen, an Herrschaft vor allen Dingen. Und dieses Verhältnis wird besonders klar in der Situation von Arbeitern, denn Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre waren dezidiert marxistisch und Sozialisten, aber auch an der Situation von Frauen, wie dann später in ihrem Buch Das andere Geschlecht, aber auch von Jüdinnen, da gibt es von Jean-Paul Sartre den berühmten Essay Die Judenfrage, oder halt auch die Situation von Schwarzen, vor allen Dingen in den Kolonien und einem Beispiel der schwarzen US-Amerikaner. Und hier gibt es so fünf kurz zusammengefasste Grundbedingungen, die in diesem Essay zusammengefasst werden. Die erste ist, Menschen sind nun mal leibliche Wesen. Wir sind nicht reine Gedankenwesen, wie wir es ja letztes Mal hatten, wie bei René Descartes, der sagen würde, wir sind eigentlich immer prinzipiell geistige Wesen. Und wir sind wirklich mit Tieren und Pflanzen einen wir uns, dass wir leibliche Wesen sind. Und als leibliche Wesen sind wir dezidiert sterblich. Nur die zweite Grundlage ist, der Mensch versucht diese Ambivalenz zwischen Freiheit und der eigentlichen Endlichkeit des Sterbens zu entkommen. Und zwar hat er die Tendenz dazu, seine leibliche Beschränkung durch Freiheit zu entkommen und sich selbst als eigenständiges Subjekt zu realisieren. Das ist quasi, ich bin nicht durch meine Eltern waren irgendwie Handwerker, deswegen muss ich Handwerker sein, sondern ich kann sagen, ich mache lieber das, deswegen mache ich das auch. Mhm. Ich setze mich quasi selbst als freies Subjekt. Aber gleichzeitig bin ich nicht nur Subjekt, sondern ich bin auch noch Bestandteil der Welt. Also ich bin auch noch ein Objekt in der Welt. Ich bin nicht irgendwie getrennt von der Welt, sondern ich bin dezidiert Teil der Welt. Und das ist so ein bisschen ein Widerspruch zwischen, ich bin ein selbstbestimmtes Subjekt, aber gleichzeitig noch irgendwie ein Objekt. Mhm. Aber das ist dann die vierte Sichtweise, die uns Simone de Beauvoir gibt. Es war auch noch diese zeitliche Spezifik des menschlichen Seins. Also in meinem Denken ist auch noch eine zeitliche und vor allem Freiheit ist eine zeitliche Konstanz. Das heißt, ich habe mich nicht nur einmal befreit, ich muss mich ständig befreien. Also so ein bisschen so ein Hegel-Gedanke. Also Simone de Beauvoir bezieht sich in ihrem Buch sehr viel auf Hegel, den deutschen Idealisten. Und zwar, durch Freiheit muss ich mir immer wieder und wieder und wieder selbst erkämpfen. Und durch dieses Wiedererkämpfen führe ich quasi immer wieder, muss ich die Situation, in der ich mich danach befinde, selbst bestimmen. Aber das ist ein bisschen schwierig, da ich ja als Mensch nicht nur als Subjekt in einer reinen Welt von Objekten bin, sondern ich bin ja in einer menschlichen sozialisiert worden, und zwar als Subjekt für ein anderes Subjekt. Aber dieses Subjekt sieht mich ja nicht als Subjekt, sondern für mich bist du quasi ein Objekt, da ich ja nicht in deine innere Gedankenwelt eintauchen kann und sehen kann, dass du ja eigentlich auch Gedanken hast. Für mich bist du als Subjekt eigentlich ein Objekt für mein Denken zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen dieses Konflikthafte. Der Mensch ist durch diese Beziehung zwischen den Menschen an sich dezidiert sozial. Mhm. Aber de Beauvoir und Sartre würden nie sagen, dass diese soziale Beziehung so harmonisch ist. Für de Beauvoir und Sartre ist das wirklich dezidiert konflikthaft. Mhm. Und diese so grundlegende Ambivalenz in diesem sozialen Miteinander ist halt auch die Grundlage für die Situation, wie sie Frauen dann später in ihrem Buch beschreibt. Und zwar kann man diese Ambivalenz, die ich habe als Mensch, auf der einen Seite bin ich ein vorher festgelegtes Objekt, aber ich bin auch ein Subjekt, lässt sich auf zwei Arten und Weisen lösen, für sie aus ihrer Perspektive.
Aus diesem Essay.
Ja, aus diesem grundlegenden Essay. Ich kann entweder sagen, ich beanspruche meine eigene Freiheit und löse mich aus den mir vorgeschriebenen gesellschaftlichen Bedingungen, oder ich leugne meine Freiheit und akzeptiere die Bedingungen, wie sie nun mal sind. Mhm. Das heißt aber, dieser Begriff des Leugnens ist eigentlich nicht so wirklich richtig von mir jetzt benutzt, weil es ist eigentlich auch schon eine freie Wahl. Für Simone de Beauvoir ist es, ich ergebe mich nicht einfach den Situationen, wie sie sind, sondern ich wähle für mich selbst, dass ich diese Bedingungen, unter denen ich lebe, nicht ändern will und die einfach sage, ja, wenn es nun mal so ist, dann ist es nun mal, daran kann ich nichts ändern. Das ist für Simone de Beauvoir wirklich eine freie Entscheidung, die du selbst getroffen hast. Aber diese Entscheidung hängt selber wieder von deiner, wie es in ihrem Essay heißt, Individualentwurf ab. Also quasi die Frage, was für ein Mensch möchte ich sein? Aber dieser Individualentwurf kommt ja nicht aus dem Nichts. Der kommt für sie vor allen Dingen aus der Sozialisation, also wie bin ich erzogen worden? Und da komme ich dann wieder in ihr berühmtes Buch Das andere Geschlecht. Da geht sie nämlich dezidiert auf die Art und Weise ein, wie Frauen in der Gesellschaft eigentlich von Kindesbeinen an als Frau entworfen werden. Denn der berühmteste Satz, den kennen vielleicht viele, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu gemacht. Der stammt wirklich aus dem Buch Das andere Geschlecht, ist so Seite 100 noch was, also ist wirklich sehr tief in dem Werk drin, ist, steht nicht ganz am Anfang. Mhm. Und für de Beauvoir, das ist das Besondere, vor allem in den späten 40er, Anfang der 50er Jahre, dass dabei Anatomie und Hormone eigentlich gar keinen Einfluss für sie darauf haben. Also ja, es ist nun mal eine reelle Begebenheit, dass ich nun mal ich habe einen bestimmten Körper, ich habe eine bestimmte Hormone, aber die bestimmen nicht, was ich bin. Die bestimmen nicht, ob ich Frau bin, ob ich Mann bin, sondern das ist wirklich eine soziale Komponente, die mich zum Mann oder zum Frau macht. Und besonders interessant ist, sie macht da auch keine festen Grenzen zwischen Männern und Frauen. Das ist eigentlich wie so ein wandelbares Spektrum. Das ist so ein bisschen, ja, es gibt Männer, die haben mehr Testosteron, manche haben weniger, aber es gibt sogar Frauen, die haben mehr Testosteron als Männer. Also wirklich so ein, eigentlich wie so ein Spektrum, was sie da aufmacht, was dann auch später in der dritten Welle des Feminismus sehr entscheidend geworden ist. Und dieser Geschlechtscharakter wird oft nach de Beauvoir der Frau schon sehr früh anerzogen. Und zwar ist das, sie nennen das so, die Frau wird auf die Orientierung als auf der Immanenz festgelegt. Also die Frau wird eigentlich nur als, naja, so festes Objekt, was eigentlich nicht selbst handeln kann, festgelegt. Und damit wirkt wirklich nach de Beauvoir der Frau von der Gesellschaft die Möglichkeit zur menschlichen Freiheit genommen.
Aber ich habe immer so den Eindruck, dass es immer so bei ihr vor allem ums Individuelle geht und nicht wirklich darum, wie man die Gesellschaft ändern kann.
Das ist natürlich die Frage. Das ist natürlich, für de Beauvoir ist das beides nicht voneinander getrennt. Das ist dann so später das, was sie so quasi als Utopie nimmt, wie Frauen befreit werden können, ist für sie wirklich eine rein gesellschaftliche Art und Weise. Und zwar ist für de Beauvoir wird man als Frau durch zwei Arten und Weisen bestätigt. Einmal durch die Lebenssituation, für sie war es damals vor allem die Hausfrau. Die Hausfrau ist in ihrem Leben dezidiert auf den Ehemann ausgerichtet. Du machst Hausarbeit, du musst für ihn kochen, nähen, putzen, alles tut das Spaß. Und die einzige Flucht aus dieser Situation ist wirklich die Schwangerschaft. Aber da würde de Beauvoir auch sagen, ja, Schwangerschaft und Kindeserziehung, da bist du ja auch wieder auf einen anderen angewiesen und definierst dich wieder über jemand anderen. Und in der Erziehung sagt sie eigentlich, dass Mädchen eigentlich schon von vornherein zu einer Form von Passivität erzogen werden. Also Mädchen sollen ruhig sein, still sein, machen sie eigentlich schon selbst zum Objekt. Und Männer hingegen oder Jungs werden aktiv, kämpferisch, immer eigentlich vorlaut erzogen. Und dass dieselbe Parallelität sieht sie auch in den sexuellen Beziehungen, dass die Frau eigentlich schon in dieser heterosexuellen Beziehung eigentlich ständig Gewalt erfährt. Und für sie ist eigentlich die einzige Möglichkeit, sich daraus zu befreien, eigentlich so eine Art von wahllesbischer Beziehung. Also sie sagt wirklich, Frauen könnten sich als einzige Art und Weise der sexuellen Befreiung zurzeit nur in lesbische Beziehungen flüchten, da ja lesbische Beziehungen nach ihrer Definition, da gehe ich überhaupt nicht mit, offenbar gewaltfrei sind und sich in dieser Beziehung, die sich nicht gegenseitig zum Objekt reduzieren, sondern immer die Subjekthaftigkeit des anderen erhalten bleibt. Also
zumindest von männlicher Gewalt befreit.
Genau, aber sie würde sagen, in dieser Beziehung gibt es gar keine Gewalt, weil ja beides Frauen sind.
Oh.
Das würde ich so überhaupt nicht mitgehen. Und vor allen Dingen, das ist das Skandalöse daran gewesen, die Befreiung der Frau kann wirklich nur stattfinden, wenn sie ökonomisch gleichgestellt wird, also Lohn, Arbeit, eigene Besitzmöglichkeiten, aber auch eine sexuelle Gleichbeziehung, also Scheidung für beide möglich, zu der Zeit absolut skandalös. Schwangerschaftsabbruch, im katholischen Frankreich der 40er und 50er Jahre auch wieder extrem skandalös gewesen. Und Abtreibung, alles Sachen, wo die wirklich sehr stark katholisch geprägte Gesellschaft in Frankreich damals absolut absolut alles verloren hat und das wirklich absolut Tabubruch gewesen ist. Und das Ziel ist wirklich eigentlich so eine Anerkennung, so eine Anerkennung von Männern und Frauen untereinander. Und zwar in der Ambivalenz, dass ja wirklich beides dezidiert Menschen sind. Weil für de Beauvoir würde man eigentlich sagen, der Frau wird in der jetzigen Gesellschaft, das ist natürlich 40er, 50er Jahre, was sie da analysiert, wird der Frau ihr eigenes Menschsein abgesprochen. Und das, was sie so als Befreiung der Frau ansieht, ist eigentlich das, was sie dezidiert selbst sagt, das, was die russische Revolution 1917 der Frau eigentlich auch wieder mit versprochen hat. Selbstbestimmung im ökonomischen, sexuelle freie Beziehung und Gleichstellung mit dem Mann. Das ist so mehr oder weniger das, was Simone de Beauvoir als Befreiung der Frau fordert. Das war jetzt wieder sehr viel Input. Auf jeden Fall haben wir jetzt daran erinnert, dass Simone de Beauvoir heute vor 40 Jahren in Paris 1986 gestorben ist. Und wir machen jetzt weiter mit ein bisschen symphonischer Musik. Wieder mal, wie ich beim letzten Mal auch schon mitgebracht habe, vom dänischen Nationalen Symphonieorchester. Und zwar ein Medley aus dem Spiel Elden Ring.
Jawohl.
Yeah.
die Musik von Elden Ring klingt schon wirklich sehr episch aus diesem dänischen Sinfonieorchester. Hast du das Spiel gespielt?
Ich habe es mehrfach durchgespielt und das, was wir jetzt gehört haben, war eine Medley aus zwei verschiedenen Stücken. Am Anfang ist es so mehr oder weniger das musikalische Hauptthema vom gesamten Spiel. Mhm. Ist lustig, weil dieses Anfangsstück ist auch Teil des Endboss-musikalischen Themas. Ist quasi
ah,
so,
das ist gut.
Wenn du dem Endboss das erste Mal gegenüberstehst, hörst du diese Musik nochmal. Was du ganz am Anfang vom Spiel gehört hast, hörst du dann nochmal. Und das Zweite, was wir gehört haben, war ein musikalisches Thema des schwersten Bosses, den man im ganzen Spiel besiegen kann. Und ich würde nicht sagen, doch schon den schwersten Boss im ganzen Grundspiel. Und zwar Melania heißt die.
Okay.
Nicht zu verwechseln mit Melania.
Melania Trump.
Die ist nicht. Sieht auch sehr verschieden aus. Aber ich finde immer, die Musik daraus immer sehr episch. Vor allem ist auch schon im Grundspiel hat man da sehr viel orchestrale, so wirklich symphonische Musik mit dabei. Und ich fand dieses Medley eigentlich, ich habe es halt mir auch auf YouTube angesehen, die Live-Version von dem Ganzen ist halt unglaublich beeindruckend, wenn man so einen ganzen Chor mit dabei hatte, das Ganze singt.
Oh, ja, sehr episch. Ihr hört immer noch das Unterdessen bei Radio Frei und wir gehen jetzt mal in die zweite Stunde rein. Uns erwartet zuerst ein Zeitzeugengespräch, dann noch eine Erklärung dazu. Wir waren mit der Radiogruppe vor ein paar Wochen Ende März in Italien auf einer Bildungsreise und es ging um Partisanen und Widerstand.